Hi, I'm Steve, and welcome to my weekly podcast, Super Secret Apple Rumors. Clicker is not working. All right. They're scrambling backstage right now. We're going to use a stylus. No. A revolutionary new product for your iPod. Socks. You'll be able to buy this right on your phone for $4.99.
Hallo und willkommen zur vierten Folge des Apple Guru Podcasts. Wir nehmen wie immer aus der Beethoven-Gedenkstätte in Wien auf. Mein Name ist Fabio und ich betreibe den Online-Shop www.apple-guru.at. Meine Co-Hosts heute sind Clemens, Hannes und Alex. Für Themenvorschläge und Feedback erreicht ihr uns wie immer unter podcast@apple-guru.at. Ja, wir kommen gleich zum ersten Thema. Lässt uns nicht in Ruhe das Thema USB-C am iPhone oder kein Port. Es hat sich ein bisschen was getan, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Es gibt neue Gerüchte, dass mit dem iPhone 15, das heißt nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr, Apple vielleicht wirklich den Wechsel auf USB-C vorhaben könnte. Bitte, wie immer, das sind Gerüchte. Hannes, du wirst dich sehr freuen drüber.
Sehr, sehr.
Du hast letztes Mal schon klar gemacht, wie sehr du USB-C eigentlich gerne hättest. Ich bin selber noch nicht hundertprozentig überzeugt. Also für mich...
Mit 100% meinst du 0%?
Nicht 0, nein. Also ich sehe schon auch den Vorteil, jetzt, weiß ich nicht, MacBook, iPad, iPhone, alles mit USB-C. Ich weiß einfach nicht, wie lange uns der Stecker USB-C wirklich noch begleiten wird. Also Weiterentwicklungen passieren ja laufend, aber ist das wirklich der Stecker für die nächsten 10 Jahre? Alex, was denkst du?
Also ich hoffe schon, weil mittlerweile ich habe mich damit angefreundet, nur mehr USB-C zu haben. Also ich würde es mir schon sehr wünschen.
Das bedeutet aber auch Zubehör wie AirPods müssen dann auch USB-C werden und können jetzt nicht Lightning bleiben. Das heißt eigentlich, dass wir einiges Zubehör neu bekommen würden in nächster Zeit. Also, Entschuldige, nächstes Jahr dann mit dem nächsten iPhone. Aber
ja, aber ich kann ja mein bestehendes weiterverwenden.
Stimmt.
Es wird dadurch nicht obsolet.
Aber das passt dann, finde ich, nicht mehr ganz in Apples Lineup hinein. Also Apple ist da schon eher sauber darin, dass sie einen alten Stecker zum Beispiel loswerden wollen. Also ich kann mich erinnern, das ging auch beim iPad sehr schnell. Das iPad dritte Generation damals war Dock-Connector noch, der 30-Pin. Es war nur, ich müsste jetzt lügen, 7 oder 8 Monate am Markt. Also ganz kurz, also definitiv kürzer als der normale Zyklus für ein iPad. Und das iPad vierte Generation war dann minimal anders. Also es war ein Retina-Display, ist dazugekommen, aber sonst eigentlich nichts. Und es hat einen Lightning-Stecker. Und das war sozusagen der große Switch, aber schon so viel früher als normalerweise. Also ich schaue hier gerade, das iPad dritte Generation wurde von März bis Oktober 2012 hergestellt. Das sind 7 Monate nur. Also das war schon sehr kurz. Apple, glaube ich, hat nicht gern alte Stecker herumliegen. Oder halt im Line-Up. Clemens, was denkst du? Ist das etwas, was den Zyklus von AirPods und allem beschleunigen würde?
Ja, wahrscheinlich zwangsweise wirklich, weil sie eigentlich in der Vergangenheit wirklich immer gezeigt haben, dass wenn sie sich entscheiden von einem Stecker, dem sie meistens eigentlich 10 Jahre treu sind, wenn sie weggehen, dass das dann auch möglichst schnell...
Du sagst 10 Jahre, das ist ein gutes Stichwort. Wir haben den Dock-Connector 10-11 Jahre gehabt. Wir haben jetzt 10-11 Jahre vom Lightning-Stecker. Das heißt, wir wären auf der Kehrt-Argument-Seite sozusagen schon wieder in dem Bereich, wo wir sagen können, okay, es wäre lang genug Zeit vergangen, um wieder einen Wechsel zu machen. Lustig, was ich gerne anmerke hier ist, Apple hat bis jetzt einmal den Stecker gewechselt, eben vor ca. 10-11 Jahren. Und der Aufruhr von allen, also dieser vereinte Aufschrei damals im Vergleich zu einem Hersteller wie, ich will jetzt keinen nennen, aber irgendeinen aus der Android-Welt, der zu dem Zeitpunkt gefühlt, weiß ich nicht, 17 Stecker hatte im selben Zeitraum, wo es eigentlich niemanden interessiert, ja. Es ist schon enorm gewesen in der Apple-Welt, also dieser Aufschrei weg von Dock-Connector. Glaubt ihr, wäre das dann wieder so ein Thema oder ist durch die EU-Standards und Wünsche auf Einigkeit sozusagen die Akzeptanz dafür, den Stecker zu wechseln, bei allen größer? Was denkt ihr?
Ich kann es mir schon vorstellen, dass die Akzeptanz größer ist.
Aber das kommt von dir, weil du USB-C haben möchtest.
Vielleicht ja. Aber andererseits, Aufschrei wird es wahrscheinlich immer geben. Also es wird sicherlich Wird sicherlich auch in dem Fall Stimmen geben.
Wobei der größte Aufschrei kam von denen, die damals so Lautsprecher-Docks gekauft haben mit Dock-Connector drauf, also mit diesem 30-Pin.
Es ist jetzt, glaube ich, auch, wie du vorher gesagt hast, AirPods und so weiter, glaube ich, ist in dem Fall auch nicht so ein großes Problem, weil es nur das Ladecase betrifft. Das heißt, da kann Apple auch ohne eigentlich neue AirPods beispielsweise
einfach das Case austauschen. Ich glaube einfach nur von meiner, also von Apple-Erfahrung, das wäre etwas, wo sie auch das Zubehör dann tauschen. Was interessant wäre für die AirPods Max, weil das jetzt nicht unbedingt ein Produkt ist, das auf einer jährlichen Zyklus steht oder zweijährlichen Zyklus, glaube ich. Oder wir wissen es nicht, weil es gab erst eine Iteration davon, aber es nur wegen dem Stecker zu aktualisieren, glaube ich nicht, dass sie tun würden.
Das wäre geht aber auch, naja, sie haben ja auch das Wireless Charging Case separat verkauft, da gibt es dann das USB-C Charging Case.
Das könnte sein.
Und
das
geht den Fällen ja tatsächlich eigentlich immer ausschließlich ums Aufladen und nicht wie damals beim Dock-Connector um Datenaustausch.
Ja, das ist generell der große Unterschied zum 30-Pin-Connector im Vergleich. Der war damals der Universalstecker für alles. Mhm. Und in der Zeit von Lightning kamen ja Technologien wie AirPlay dazu, wo ich Wireless streamen kann. Bluetooth wurde viel bedeutender.
Gut, das Audio-Thema fällt wahrscheinlich weg.
Es kam das ganze Thema MagSafe dazu. Das heißt, ich wechsle sowieso nicht komplett weg, sondern es wurden währenddessen schon Alternativen geschaffen.
Stimmt eigentlich, ja. Aber das heißt, eurer Meinung nach USB-C, wie ändert das eure Meinung jetzt nach dem Artikel von Bloomberg, dass iPhone 15 wirklich vielleicht USB-C bekommen könnte? Wie wahrscheinlich seht ihr es?
Ich glaube, es ändert noch recht wenig, weil es noch sehr früh ist und eineinhalb Jahre vor Veröffentlichung was auszuprobieren,
wer weiß, vielleicht. Also fürs iPhone 14 sind wir uns alle einig und sicher, oder? Wird Lightning bleiben. Ganz sicher, oder? Das ist.
Aber wer sagt, dass sie nicht vor einem Jahr auch ein iPhone 14 mit USB-C getestet haben und wir es nicht
natürlich
erfahren haben?
Du hast absolut recht. Also es kann deshalb auch sein, dass
ich
es
dem jetzt zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, sagt das jetzt im Vergleich zu bisher noch nicht unbedingt mehr aus.
Okay. Na, es gibt ja recht, ja. Also es ist, was wir haben natürlich im Vorfeld zur Folge ein bisschen Hausübung gemacht und eine meiner Fragen, die ich gestellt habe, ist, bekommen wir mit USB-C nicht ein Stromlimit, also sozusagen ein technisches Limit irgendwann? Das meiste, was wir über ein USB-C-Kabel derzeit bringen, glaube ich, sind 120 Watt. Das nutzt zum Beispiel das 16 Zoll MacBook Pro. Jetzt kommen wir irgendwo einen Engpass in nächster Zeit. Wie viel kann der Stecker oder wie viel können solche Kabel überhaupt noch übertragen? Und wir haben herausgefunden, dass wahrscheinlich bei ca. 240 Watt Schluss ist. Also immerhin noch eine, oder zumindest bei jetzigem Stand Schluss ist. Mal abgesehen davon, wie dick die Kabel werden oder wie abgeschirmt sie sein müssen, um das rüberzubringen, haben wir doch noch eine Verdoppelung vor uns. Und es war bis jetzt in den Iterationen nicht so jedes Jahr, dass Verdoppelungen notwendig waren für Stromverbrauch oder so, weil auch Prozessortechnologien sich in die Richtung entwickeln, dass sie eher weniger brauchen anstatt mehr. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Spielraum da. Das heißt, der USB-C könnte uns als Stecker schon länger begleiten. Also es ist technisch, glaube ich, möglich und nicht ausgeschlossen, dass der gleich wieder ersetzt wird. Man muss sich, glaube ich, USB-C auch ein bisschen als Container vorstellen, je nachdem, was drinnen abbrennt. Also wir haben natürlich USB als eine Variante, aber auch Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 rennen über den Stecker USB-C ab. Also es ist im Hintergrund eigentlich nur eine andere Kommunikation, die denselben Steckplatz nutzt. So haben wir auch Datenübertragungsmöglichkeiten, die wirklich ins Unglaubliche gehen. Was denkt ihr, ein iPhone Pro mit Thunderbolt-Protokoll zur Datenübertragung? Realistisch, denkbar. Ich meine, früher hätte ich gesagt, Thunderbolt ist eine Intel-Sache. Nein, aber seit M1 wissen wir auch, dass also auch Thunderbolt ist möglich ohne Intel. Und ich habe im Hinterkopf die ganze Zeit diese ProRes-Videoaufnahme in 4K, die das iPhone 13 Pro und Pro Max können, ab dem 256 GB Gerät. Probier mal 200 GB über USB 2 über Lightning zu übertragen. Also da sitzt man dann, glaube ich, schon sehr, sehr lange. Wäre da ein Thunderbolt-iPhone nicht ein welcher Vorteil?
Ich sehe jetzt eigentlich keinen großen Bedarf, aber ich kann mir gut vorm geistigen Auge vorstellen, wie es genau so vorgestellt wird. Deswegen würde ich die Chance jetzt nicht für sehr niedrig halten, dass es tatsächlich passiert, auch weil es vermutlich relativ wenig mehr Aufwand in der Herstellung macht.
Ja, vor allem, weil wir iPads auch mit M1 schon haben. Also richtig, es ist weit weg von unmöglich. Drehen wir es mal um die Frage, wenn Sie es so vorstellen, Hannes, können Sie in dir den Need erwecken danach? Brauchst du es dann?
Nicht deshalb.
Okay.
Außer ein mögliches Parallel-iPhone von einer anderen Serie bleibt bei Lightning dann natürlich schon, aber.
Achso, du meinst die Nicht-Pro-iPhones, ob sie vielleicht auf Lightning bleiben und nur die Pro-iPhones?
Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich glaube, dass diese EU-Regelung jetzt schon langsam auch für Apple sogar sehr nah an den Kragen geht. Also ich glaube, das war ja diese Resolution war ja schon vor ein paar Jahren, dass alle sozusagen freiwillig sich gemeldet haben, alle außer Apple das zu machen. Jetzt wird es dann doch langsam bindend. Also ich glaube noch nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr, aber es wird jetzt dann wieder Übergangsphase wie immer geben, aber es wird dann schon langsam bindend, ja.
Also ich habe, glaube ich, bei meinem vergangenen iPhone-Wechsel zum ersten Mal kein Backup mehr am Mac gemacht, um es zu übersiedeln, sondern das rein über iCloud gemacht.
Es ist schon viel angenehmer.
Und es ist sehr viel angenehmer und es funktioniert mittlerweile auch sehr gut.
Es hat die letzten Jahre auch schon gut funktioniert.
Da habe ich es nie gebraucht, weil ich nicht iPhone gewechselt habe. Mhm. Aber davon abgesehen, beim vorherigen Wechsel davor quasi, wüsste ich jetzt auch nicht, wann ich das letzte Mal Backup tatsächlich am Mac gemacht hätte, was eigentlich der einzige Grund, glaube ich, ist, wann ich jemals Daten übertragen habe in den vergangenen Jahren über... In dem Fall das Lightning-Kabel.
Für mich die Frage dann gleich, auch für die Zuhörer, ganz eine wichtige Zusatzinformation. Als du deine Backups über den Mac gemacht hast, hast du immer ein verschlüsseltes Backup gemacht oder ein unverschlüsseltes? Warum hast du ein verschlüsseltes Backup gemacht?
Damit alle, oder nicht alle, aber die allermeisten Account-Logins beibehalten bleiben.
Genau, Kennwörter, das ist ein guter Punkt für alle Zuhörer.
Kennwörter, aber eben auch tatsächlich Apps, die bereits in irgendwelchen Accounts eingeloggt sind,
haben
in den allermeisten Fällen danach tatsächlich noch weiter funktioniert.
Das heißt, wer über seinen PC oder Mac ein Backup macht, ganz wichtig, ein verschlüsseltes Backup machen, weil dann werden Kennwörter und Logins, quasi oder eine Vielzahl davon, werden mitgesichert und man ist beim Wiederherstellen gleich wieder eingeloggt und die Kennwörter sind alle da. Das betrifft auch WLAN-Kennwörter zum Beispiel. Also das sind alles so angenehme Randerscheinungen beim verschlüsselten Backup. Und wenn man seine Backup und sein Restore über die iCloud macht, dann ist das selbstverständlich auch alles drin. Also das ist, da gibt es keine Auswahl, ob verschlüsselt oder unverschlüsselt. Das nur so als Randbemerkung für alle, die es nicht wussten. iPhone mit USB-C. Ist da noch etwas zu sagen? Ich meine, wir haben letztes Mal besprochen zum Thema portloses iPhone, dass Apples MFI-Einnahmen, also die Einnahmen von dem Programm für die zertifizierten Kabel, natürlich bei einem C-auf-C-Kabel, also USB-C auf USB-C-Kabel, wegfallen würden, weil das kein von ihnen geschütztes Kabel ist und nicht ihr Standard ist. Ja? Wir haben MagSafe angesprochen, dass natürlich mit den MagSafe-Einnahmen man einen Teil davon wieder gut machen könnte als Apple. Aber eine USB-C-iPhone-Welt, glaube ich, würde Apple verzichten auf ziemlich viele Einnahmen.
Ich glaube nicht, dass das so viel wäre, dass es tatsächlich ausschlaggebend wäre.
Okay. Was glaubt ihr? Ist das etwas, was Apple in der Entscheidung... Ich meine, ich weiß, es ist nicht eine 100% freiwillige Entscheidung durch diese EU-Vorgabe, aber wie immer, glaube ich, gibt es auch Wege um Sachen herum mit Adaptern und zweiten Kabeln und keine Ahnung was alles. Also, das haben sie ja, glaube ich, eh probiert, oder? Mit diesem Lightning auf C-Kabel war quasi ein, hey, das ist ja eh auch USB-C irgendwie. Und es gab einmal den Adapter Lightning auf Micro-USB in England, glaube ich, war der dabei oder so. Und man konnte ihn sonst überall einzeln kaufen. Aber was gibt es hier? MFI-Einnahmen? Ist das etwas, was Apple auffällt? Oder?
Also ich glaube, es ist so ein bisschen der klassische Fall für, was andere Unternehmen gerne als Einnahmen hätten, ist für sie halt wirklich Pocket Change. Also ich glaube, es ist schon eine gute Summe, aber jetzt nichts, was sie irgendwelche strategischen Entscheidungen beeinflussen würde. Ja, in Wahrheit, der spannende Punkt ist wirklich dieses EU-Regulatorium, das es auch in anderen Formen gibt in Frankreich. Soweit ich weiß, müssen zum Beispiel die Kopfhörer weiterhin dabei sein, die überall anders nicht mehr dabei sind.
Lustig, dass du das sagst. Ich war vor kurzem auf einer Messe in Monaco und ich habe mit einer Dame von einem großen Betreiber dort, einem Netzbetreiber, einem großen, gesprochen. Und wir haben auch über das Thema geredet. Und ich dachte immer, und da war ich echt falsch informiert, ich dachte, das war als Autofreisprecheinrichtung gedacht, dass sozusagen verpflichtend die Telefonhersteller eine Freisprechanlage in irgendeiner Form mitgeben müssen. Es geht tatsächlich um die Strahlung der Geräte beim Telefonieren. Also die französische Regierung möchte, dass ihre Bürger die Telefone nicht am Ohr verwenden, sondern wirklich mit Kopfhörern verwenden. Und deswegen müssen es auch kabelgebundene Kopfhörer sein. Da gibt es einen eigenen Papierüberzug von Apple, wo quasi die Kopfhörer mit dem iPhone dann nur in der französischen Region quasi gebündelt werden. Ganz eine spannende kleine Randinfo für alle, die es nicht wussten. Okay, also USB-C, es ist definitiv möglich. Wir können es nicht ausschließen. Es wäre interessant im Detail dann, was das wirklich bedeutet. Das zweite Thema heute. Wir reden über Apple TV. Apple TV kennt sicherlich jeder oder die meisten. Es ist eine kleine Set-Top-Box, die man an den Fernseher anschließen kann, über HDMI und kann mit verschiedenen Apps Inhalte auf seinen Fernseher bringen. Sei es jetzt Apples eigenes Apple TV Plus oder Netflix oder Amazon Prime oder sonst irgendein Service, den man sich als App holt und dann die Inhalte wiedergibt. Es gibt ein Gerücht, dass Apple an einem kleineren, günstigeren Apple TV dieses Jahr arbeitet, und zwar um zu konkurrieren mit Anbietern wie Amazon und ihrem Fire TV Stick, habe ich es richtig ausgesprochen, ich glaube schon, so in der 39 Euro Preisklasse, zumindest die Mitbewerber Apples wird, glaube ich, nicht ganz zur Zeit, aber auf jeden Fall in der unter 100 Euro Preisklasse. Ich stelle es mal einfach voraus, wofür glaubt ihr? Also macht das Sinn? Seht ihr einen eure Meinungen dazu? Also Hannes?
Nein.
Sehr präzise und auf den Punkt gebracht, ja. Alex, was glaubst du?
Also ohne einem neuen Feature, das bisher nicht da gewesen ist, glaube ich auch nicht, dass es wirklich Sinn macht.
Bis jetzt war eines der Hauptfeatures auf Apple TV, die Inhalte von iPhone, iPad oder Mac kabellos quasi auf den Fernseher zu übertragen. Also du hast dein Bild erweitern können oder spiegeln können auf den Fernseher und du hast deine Inhalte wiedergegeben. Sei es Fotos, Videos oder auch einfach nur zum Arbeiten quasi deinen Desktop klonen und rüberschicken. Für viele ist das immer noch ein Hauptkaufgrund für Apple TV, also auch in Besprechungsräumen und so weiter, um Präsentationen zu zeigen. Das ist für viele wirklich ein Hauptkaufgrund für Apple TV. Wenn ich jetzt aber ein günstigeres Apple TV einführe, das die gleichen Funktionen hat, dann nehme ich mir ja eigentlich nur den Markt weg von den teureren Geräten. Also ja, okay, vielleicht erreichen sie viel mehr Leute, also in Summe ist es dann wieder mehr. Aber im Moment gibt es wenig Ansteckvarianten, womit man Apple TV und das Spiegeln sozusagen vom Inhalt hinbekommt. Das heißt, eigentlich würden sie damit, glaube ich, den Markt eher jetzt Umsatz reduzieren, anstatt wirklich mehr zu lukrieren. Außer wenn, wie du sagst, es neue Funktionen gibt oder andere Funktionen. Vielleicht auch gar nicht auf dem kleinen Stick, sondern auf den Apple TVs, auf den großen. Ob es da dann irgendeine Bewegung gibt mit Funktionalität oder so. Ja. Clemens, wie schaut es bei dir aus? Was denkst du?
Also einerseits zum Thema, wenn es nur darum geht, dass man AirPlay auf den Fernseher bringt, haben eben viele Fernsehhersteller mittlerweile AirPlay 2 Support schon eingebaut in den Geräten, zumindest Mittelklasse-Aufwärtsgeräte von Samsung, LG zum Beispiel.
Und wenn du sagst AirPlay, meinst du sowohl Audio-Wiedergabe als auch Bildspiegel? Also AirPlay Mirroring genau, und AirPlay auch wirklich, okay.
Ja. Und genauso haben immer mehr Fernseher auch native Unterstützung, weil die meisten ja heutzutage Smart-TVs sind, für eben die meisten Streaming-Programme inklusive Apple TV Plus. Mhm. Das heißt, da sehe ich irgendwie den Nutzen nicht mehr so sehr. Ich muss mich eigentlich den anderen anschließen. Ich sehe jetzt nicht wirklich den Markt für einen günstigeren Apple TV. Bin selber aber ein großer Fan von meinem Apple TV. Aber da eher, weil der für mich eben das Betriebssystem von meinem Fernseher
ist. Okay, du sagst Betriebssystem für deinen Fernseher. Ich meine, Smart TVs sind überall. Jeder hat sie. Ich habe derzeit keinen mehr. Ich habe wieder gewechselt auf einen klassischen Fernseher ohne, weil ich wie du Apple TV verwende quasi als den Smart-Anteil. Liegt auch an einer unglaublich tollen Erfahrung mit Samsung, in dem Fall sage ich es auch, wer es war als Hersteller. Ich habe einen Fernseher gehabt mit Smart-Apps und so weiter, der war im Internet verbunden. Ich habe eine YouTube-App drauf gehabt, eine Plex-App drauf gehabt, alles, was man so braucht. Und nach ein paar Monaten bekomme ich einen großen Banner, wo draufsteht, ja, dass die Unterstützung für die YouTube-App in 2 Monaten eingestellt wird. Und ich wirklich gedacht habe, okay, wofür das Ganze dann eigentlich? Es ist eigentlich wirklich eine Augenauswischerei, diese Standards, die quasi nur ein Hersteller für sich einhält und dann nach eigener Lust und Laune einstellt, erweitert oder verändert und es überhaupt nicht mehr dem entspricht, was ich damals gekauft habe. Da war für mich jetzt auch lieber weglassen von all diesem störenden Hersteller-einseitigen vom Fernseher-Inhalt und ich nehme Apple TV als meine Basis. Der Fernseher ist wirklich nur der Bildschirm und all meine Inhalte spiele ich über Apple TV ab. Also da bin ich ganz gleich wie du und ich sage es genauso wie du. Also ich sehe nicht, warum wir einen kleineren, sozusagen günstigeren brauchen, weil auch vom Preispunkt her, das billigste Apple TV heute startet bei 159 Euro, glaube ich. Und wo würde denn der günstigere sein? 79, 99? Es ist schon etwas günstiger, aber es ist jetzt nicht die Geld. Hälfte. Bitte?
ist die Hälfte.
Ja, okay.
Aber mehr als gut, ein wenig auch günstiger.
Gebe mir da recht, ja, aber es ist halt nicht so, es ist nicht Tag und Nacht. Also für ein Produkt, das, ich sage mal, ein Luxury-Item ist, oder? Ich meine, das ist jetzt kein Must-Have.
Vielleicht wäre es dann eines.
Ja, ich meine, ich verstehe Apples Mission schon, Apple TV und Apple TV Plus in mehr Haushalte zu bringen. Das ist sicherlich eine nachvollziehbare Mission, zu sagen, sie wollen, dass ihr Content verbreitet wird. Ja.
Das wäre aber, glaube ich, mit Content einfacher zu lösen.
Was sie eigentlich auch machen
wollen. Ich wollte gerade sagen, also ich finde Apple TV Plus...
Fliegengerät geht es ja auch.
Na, aber abgesehen davon, ich muss sagen, das Offering von Apple TV Plus, was sie anbieten, also ihre Original Shows, die sie filmen und machen, ja, sie gehen einen anderen Ansatz als Netflix oder so, aber sie gehen definitiv auf Qualität über Quantität. Also die Sachen, die sie drin haben, ich schaue zwar nicht alles, aber wenn ich Zeit finde...
Uni for All Mankind, Season 3.
Ja, ich, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe das noch gar nicht geschaut, die Serie. Ja, ich weiß.
Aber der erste Streaming-Anbieter mit einem Oscar, muss man auch erwähnen.
Ja, ich habe einen Film von ihnen letztens angeschaut, Greyhound. Genau, Greyhound, glaube ich, hieß er. Ja. Also der war wirklich gut, der hat mir wirklich gefallen. Der war extrem gut gemacht, der war überhaupt nicht kurzlebig, ich habe echt genossen, war spannend bis zum Schluss. Und ich finde, dass die Inhalte, die Apple bis jetzt gebracht hat, wirklich gut sind. Also die ich gesehen habe bis jetzt, waren echt toll. Also ich verstehe den Inhalt weiter nach draußen bringen zu wollen, mehr Leute zu erreichen. Und da passt doch ihre Aktion damals dazu. Ich glaube, vor 2 Jahren ist das jetzt schon wieder her, als es eingeführt wurde, bei jedem neuen Gerät gab es 1 Jahr gratis Apple TV Plus dazu. Das fand ich gut, also das war richtig.
Das ist aber auch der spannende Punkt, was da generell die Monetarisierungsstrategie dahinter ist, weil soweit ich weiß, jetzt, wenn man es kaufen würde, ist es noch immer extrem günstig im Vergleich zum Rest. Ich glaube, 4 Euro, 5 Euro ja, pro Monat, wo Netflix mittlerweile bei 17, 18 Euro plus ist. Und da ist immer die große Frage bei Apple, wenn sie Content machen, machen sie den Content, um mehr Hardware zu verkaufen, oder ist es in dem Fall, dass es eigentlich ein eigenes Standbein sein soll, wo man ja auch immer in den Earnings Calls immer mehr hört, wie wichtig Service ist, wo das Thema ja eigentlich auch reinfällt.
Ja.
Und da ist eigentlich diese 4, 5 Euro auch immer extrem günstig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das von alleine überleben könnte mit der Finanzierung.
Nein, absolut nicht. Das ist ein Zusatzpaket, das sie quasi verkaufen. Ein kleines Extra zu der Hardware, das sie anbieten. Mir ist gerade gekommen, als Möglichkeit, sie könnten einen 79-Euro-Stick anbieten mit 1 Jahr gratis Apple TV und dann ist quasi der Stick fast subventioniert komplett. Also solche Varianten gibt es schon auch. Aber wie ihr, sehe ich persönlich jetzt auch keinen direkten riesigen Markt oder Nutzen für einen kleineren, günstigeren Stick, außer sie haben irgendwas vor, was man jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht absehen kann.
Also ich glaube, die einzig sinnvolle Variante wäre, wenn es einfach das nächste Apple TV ist und es kleiner ist mit neuem Chip und es quasi nur mehr diesen Formfaktor gibt und nur mehr diesen Preispunkt, der halt jetzt niedriger ist.
Es könnte auch einfach das Apple TV vierte Generation, also das ohne 4K ersetzen,
ja,
und sozusagen das neue Einstiegsgerät sein, dann ist ein größerer Zwischenraum sozusagen und dann geht es mit den Apple TV 4K weiter.
Das ist eigentlich für mich eher auch die Frage, was passiert beim 4K, was jetzt das einzige Modell ist, was dann das Top-Modell wäre, ob dort vor allem Richtung Smart Home oder so einfach so neue tolle Features reinkommen, dass sie dann gleichzeitig sagen können, zu einem günstigeren Preispunkt haben wir quasi nur das Streaming von Inhalten und der Apple TV selber wird mehr so ein Home Hub mit
Das ist ja jetzt auch schon. Also
eben, aber
Apple TV ist schon ein Home Hub. Genau, aber der kleine könnte kein Home Hub sein. Also
genau,
sozusagen da reduzieren, stimmt, ja. Sie könnten auch in Richtung 8K-Support gehen. Es ist jetzt nicht mehr, also es ist jetzt nicht häufig 8K-Fernseher oder so.
Die Konsolen setzen ja schon auf 8K.
Genau, aber es ist schon der Trend und in die Richtung gehen. Also okay, das macht Sinn für mich, dass Sie sagen, quasi ein Full-HD-Mini-Stick versus einem 8K-Home-Hub, alles in einem Apple TV. Trotzdem sehe ich persönlich jetzt nur keine direkten, klaren Pfad sozusagen, wohin die Reise führen soll. Aber es bleibt sicherlich spannend, das in nächster Zeit zu beobachten. Und vor allem, wenn es heißt, es soll dieses Jahr noch kommen, dann ist das eine weitere Überraschung auf der diesjährigen Roadmap. Bin echt gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. An dieser Stelle kommen wir zu unserem Sponsor der heutigen Folge, Tapni, die digitale Visitenkarte. Die digitale Visitenkarte könnt ihr euch wirklich wie eine Bankomatkarte vorstellen. Die kann man bestellen mit seinem Namen drauf und einem Logo. Und mittels NFC kann ich damit an die meisten Geräte einfach ranhalten, die Karte, und meine Informationen werden angezeigt. Es gibt auch eine einfache Ein-Klick-Möglichkeit, meine Kontaktdaten dann einzuspeichern im Gerät. Und diese Karten fangen bei 15 Euro an und bieten einem eine papierlose Variante an, um alle Daten zu übertragen. Das wirklich Coole daran ist, dass dein Gegenüber keine App braucht. Das heißt, man braucht nur die App, um die Inhalte zu bespielen einmal, aber um die Inhalte zu teilen, braucht man keine App und kann einfach so mit allen seine Kontakte teilen. Für alle älteren Geräte, die kein NFC haben, ist auf der Karte auch ein QR-Code drauf, die quasi dieselbe Funktionalität bietet. Das heißt, ältere Geräte können das mit der Kamera dann auch machen. Aber eigentlich alle iPhones seit dem iPhone 8 haben NFC integriert und immer an. Das heißt, man braucht eigentlich nur auf die Rückseite halten und die Kontaktdaten gehen sofort auf. Ich verwende die Karte jeden Tag. Ich liebe dieses Ding. Ihr findet natürlich die Starterkarten auf www.apple-guru.at in verschiedensten Farben und Varianten und funktioniert dann so, also die Basiskarte kostet 14,99 € und wenn euch das Konzept und das Prinzip hinter der Karte gefällt, könnt ihr auf www.tepni.co um den halben Preis dann eine personalisierte Karte bestellen. Also der Gutscheincode ist dann quasi bei der Karte dabei. Tepni, die digitale Visitenkarte, wie gesagt auf www.apple-guru.at. Vielen Dank für die Unterstützung von unserem Podcast. Wir kommen zum vorletzten Thema für die heutige Folge und das ist ein aktuelles Gerücht von Mark Gurman darüber, dass in iOS 16, das heißt mit dem nächsten iPhone dieses Jahr im Herbst, ein Display Always On Feature kommen könnte. Das heißt, ähnlich wie bei der Apple Watch ab der Serie 5 bleibt das Display immer an im Hintergrund, auch wenn jetzt das Gerät in Standby-Modus geschalten wurde und man kann gewisse Informationen dann trotzdem noch ablesen. Also könnte ich mir gut vorstellen, gerade für das Thema, ich sage mal, Uhr anschauen oder so, dass ich das Gerät nicht aufwecken muss, die Hintergrundbeleuchtung starten muss, sozusagen, damit sozusagen das ganze Gerät in den Aktivmodus wieder versetzen. Stelle ich mir ziemlich spannend vor. Also bei der Uhr finde ich es ganz, ganz toll. Ich liebe es. Also wenn man von der Seite quasi nur so drauf schauen muss und man sieht aktuelle Uhrzeit, auch wenn der Sekundenzeiger fehlt, weil der wird im Always On nicht mit dargestellt. Aber ich kann wirklich easy und ohne, dass die Uhr aufwacht, einfach von der Seite drauf schauen und ich sehe, wie spät es ist. Am Nachtkastel ist das zum Beispiel sehr angenehm, ohne dass die Displayhelligkeit angeht und alles sehe ich, wie spät es ist in der Nacht. Ja. Dieses Feature soll nur für das iPhone 14 Pro und 14 Pro Max kommen. Seht ihr Bereiche, wo das in euren Augen Sinn macht oder was denkt ihr darüber?
Also mir persönlich fallen eigentlich momentan relativ wenig Einsatzzwecke dafür ein, für die ich es tatsächlich brauchen könnte, glaube ich. Wobei das möglicherweise auch so eine Sache ist, wenn man es mal verwendet, dann fällt einem plötzlich auf, was es für Möglichkeiten gibt. Aber abgesehen von der Uhrzeit, die dauerhaft angezeigt wird, ich kann mir schon vorstellen, möglicherweise, dass man manche Apps beispielsweise festlegen könnte, die dauerhaft ein Notification-Symbol bekommen. Klassiker wären ungelesene E-Mails, aber vielleicht auch für andere Apps. Aber kann mir momentan irgendwie recht schwer vorstellen, was es für mögliche Einsatzzwecke gibt. Eine interessante These, die ich dazu irgendwo online gelesen habe, war, wie Apple das Feature einführen könnte und zwar schon jetzt vorstellen könnte, damit Entwickler bereits jetzt sich darauf vorbereiten können, nämlich als Option auch bei vorhandenen iPhones das Display dauerhaft anzulassen, allerdings nur, wenn es am Strom steckt. Mhm. Was sich anbieten würde während des Ladevorgangs am Nachtkastel, wo es dann bei den OLED-Displays vermutlich auch ganz gut funktionieren würde, dass es nicht zu hell ist und man dauerhaft einfach eine quasi leuchtende Uhr hat und da bereits ein erster Einstieg möglich ist und dann bei neuen iPhones mit neuer Display-Technologie dann quasi ein Upgrade davon stattfindet.
Und dann ein wirkliches Always-On bringt quasi.
Genau, wo es nicht am Strom hängen muss. Mhm. Aber ich glaube, das wäre auch tatsächlich ein gangbarer Weg, um das bereits jetzt einzuführen und auch als neues Feature zu präsentieren. Eine Nachtuhr, die vielleicht noch, ist halt dann die Frage, was gibt es in der Nacht für sinnvolle Notifications, die man oder Daten generell, die man anzeigen könnte. Aber definitiv eine Möglichkeit. Und dann möglicherweise am Homescreen auch eigene Widgets dafür oder am Lockscreen eigene Widgets.
Da würde mir das Wetter-Widget einfallen, also eins, das ich gern sehen würde. Also zwischen Uhrzeit und Wetter-Check, ich glaube, das sind zwei Sachen, die ich doch sehr regelmäßig mache. Vielleicht liegt es daran, dass ich zwei Kinder habe, mit welcher Jacke, welchem Pullover, welche Dinge man anzieht. Aber ich glaube auch so, Wetter und Uhrzeit sind so zwei von diesen Hauptdingen, die ich immer ohne, also die ich sehr oft einfach das iPhone aufwecke, um anzuschauen.
Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass die Widgets in dem Fall ein anderes Format haben als die, die wir kennen.
Wahrscheinlich, ja.
Und zwar eher in einer Form wie bei den, wie bei der Apple Watch aussehen. Einfach so kleine Complications
quasi.
Genau, kleine Complications, die eigentlich dann relativ wenig Daten liefern. Und da bin ich mir dann gar nicht mehr sicher, ob Wetter wahnsinnig viel Daten liefern kann auf so wenig Platz. Wenn es tatsächlich nicht das Wetter-Widget ist, wie wir es vom Homescreen kennen, sondern eine abgespeckte Variante. Mhm. Das klingt dann schon wieder eher so nach, man sieht einfach nur, ob es Notifications in einer App gibt, vielleicht noch wie viele, aber gar nicht unbedingt konkrete Daten.
Oder auch VIP-Notifications. Also man kann ja ein paar Kontakte festlegen als VIPs, die sozusagen markiert werden extra noch einmal. Da könnte man auch dafür, glaube ich, eine gute Möglichkeit schaffen, dass die angezeigt werden trotzdem.
Ja, man könnte auch die aktuelle Temperatur als Wetter-Widget zum Beispiel ähnlich wie auf der Uhr auch anzeigen, also Möglichkeiten gibt es schon.
Ja.
Wie viel Information es denn wirklich ist und ob es sich auszahlt, bin ich noch etwas skeptisch.
Was ich da auch gerade überlegt habe, ist, was eigentlich super praktisch wäre, ich weiß nicht, ob es technisch möglich wäre, wenn ich Audio abspiele zum Beispiel, dass ich da das Interface, Play, Pause, nächster Song, was auch immer, wenn das immer angezeigt werden würde, gerade wenn ich irgendwie über AirPlay gerade was stream und das iPhone ja dann auch wie eine Fernbedienung verwendet, gerade da wäre es halt auch super praktisch, wenn ich nicht eben erst das Gerät hochheben muss und entsperren
man
muss.
Man müsste aber natürlich dann komplett das ganze Lift to Wake oder Touchscreen
Tap to Wake.
Aber auch Tap to Wake, also weil wenn du Steuerung drauf hast und du tappst drauf, aber wenn du jetzt die Möglichkeit wegnimmst, wenn du es bewegst, soll es nicht angehen, wenn du drauf tappst, soll es nicht angehen, na dann bist du aber reduziert runter auf Knopf drücken oder sonst
irgendwas.
Wirklich, genau, richtig, es fühlt sich dann an wie früher, was aber dann wiederum die Geschwindigkeit aus Face ID und allem rausnimmt ein bisschen.
Also, ich sehe jetzt aber keinen Grund, warum zum Beispiel Race to Wake, wenn du das iPhone bewegst, nicht funktionieren sollte in dem Fall. Also beim Antippen am Display ist ja, es gut, klar, wenn das Display dauerhaft an ist, ja. Vor allem, wenn man es dann noch in die Tasche einsteckt, wobei möglicherweise mit den Sensoren, die vorhanden sind.
Ja, durch Annäherungssensoren und so weiter, glaube ich, könnte man das auch lösen.
Und das Race wird halt mehr werden zur Geste, nicht Wake, sondern Race to Unlock. Das heißt, ich habe das Gerät zum Beispiel einfach am Tisch liegen und könnte trotzdem der Client was sehen und damit interagieren. Und wenn ich dann aber beschließe, ich mag wirklich was machen, dann hebe ich es halt hoch und kann es mit Face ID super schnell entsperren auch.
Das stimmt, ja. Das ist. Also ich glaube, da können wir uns sicherlich einig, da wird Apple eine sehr elegante Lösung finden, wie die so die perfekte Balance aus dem ausschauen wird. Also
das kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel diese Musikvariante durchaus funktioniert. Das gibt es ja bei der Apple Watch jetzt auch schon, dass automatisch die Inhalte reduziert werden, bis man die Uhr bewegt und in dem Fall aktuelles Albumcover wird angezeigt, vielleicht noch Lautstärke, die sich nicht wahnsinnig ändert. Albumcover wechselt durch, wenn das Lied wechselt, aber man hat nicht unbedingt eine sekundengenaue Anzeige, was aktuell läuft.
Was eher mich das ganze Thema wieder erinnert hat, was ich mir eigentlich wieder wünschen würde, was jetzt ein bisschen abweicht, aber auf meiner iOS 16 Wunschliste trotzdem wäre, ist, dass bei Widgets generell wieder zurückkehrt, dass ich im Widget selber interagieren kann. Das ging ja früher schon mal.
Ich glaube, das steht aber auch auf der Gerüchteküche
derzeit. Wurde dann rausgenommen und ich würde es mir eigentlich wieder sehr wünschen, weil ich die Widgets früher eigentlich weiter sinnvoller fand, wo ich im Widget selber kleine Aktionen machen konnte. Jetzt zeigen Widgets eigentlich nur was an und sind eigentlich immer nur ein Shortcut, um die App zu öffnen.
Stimmt, ja. Stimmt. Das verstehe ich, ja. Würde ich auch gerne wieder haben. Ja, also Always-On-Display, es ist möglich. Es wird auf jeden Fall nur für die Pro-Geräte derzeit Gerüchten festgelegt. Es ist schwer zu sagen, also es geht, wie wir besprochen haben, auch ohne Hardware-Upgrade, theoretisch, sozusagen ein schleichender Übergang. In vollem Einsatz dann wahrscheinlich erst mit der 14er-Reihe im Herbst dieses Jahr.
Was mich interessieren würde, heißt das, wir haben da noch eine neue Display-Technologie, weil, also Always On ist sicher immer ein Akku-Thema, aber ich glaube nicht, dass sich der Akku vergrößern wird. Und dann wird das eigentlich wegfallen, dass da als Software-Update für ältere Geräte kommt.
Naja, so wie der Hannes vielleicht beschrieben hat, dass man es am Strom hängend nur, dass man die Funktion sozusagen schleichend für manche ältere Geräte bringt und dann in vollem Support erst mit einer neueren Display-Technologie. Wobei wir mit OLED ja ganze Teile des Bildschirms abdrehen können und wir wissen ja, die Hauptstromfresse ist die Beleuchtung und nicht das Display an sich. Das heißt, in einer dunklen Lichtumgebung, gerade Nacht oder so, glaube ich, wäre das durchaus sehr möglich zu machen, ohne dass es jetzt viel Strom verbraucht.
Also ich glaube, wenn es so einen, nennen wir es mal, Nightstand-Mode gäbe, dann wäre das sicherlich auch ein reduziertes Interface, ähnlich wie es ja auch bei der Apple Watch zum Beispiel ist, wo es diesen Nightstand-Mode gibt, wenn es am Ladegerät hängt und um 90 Grad gedreht ist, wo nur mal die Uhrzeit zu sehen ist.
Genau,
sonst ist das Display schwarz.
Grün, ja.
Ich schätze mal, wenn das wirklich so käme, dann wäre das beim iPhone wahrscheinlich genauso, allein um die Helligkeit im Raum niedrig zu halten, das halt dann tatsächlich
nur bei Konturen da sind. Haben wir dann nicht Burn-In-Effekte oder sowas?
Ich glaube nicht, nein.
Theoretisch ja. Gefahr besteht, glaube ich, schon. Es ist die Frage, ob es bei den Lebenszeiten, glaube ich, bei den Nutzungszeiten eine Rolle spielt. Das ist bei Fernsehen, glaube ich, eher ein Problem, weil es, ja, wobei, wenn es 8 Stunden in der Nacht durchhängt, ja.
Ich glaube, dass das in dem Fall, glaube ich, Achtung, nur ein Thema ist mit der Beleuchtung. Wenn die Hintergrundbeleuchtung abgedreht ist und keine Hitzeentwicklung da ist dafür wirklich.
Ist OLED hat keine Hintergrundbeleuchtung. Was schon ein Thema ist, wenn dieselben Zellen zu lange am Stück leuchten, dann kann es Burn-In geben. Wobei man das gerade in dem Fall relativ in Anführungszeichen relativ einfach beheben könnte, wie es auch manche Fernseher probieren, dass sie die Interface-Elemente um ein paar Pixel verschieben und einfach alle 20 Minuten 2-3 Pixel left, nach links oder rechts schieben, was in der Nacht, wenn die Leute an sich sowieso schlafen, erst recht niemandem auffallen wird.
Nicht sehr Apple-like, aber ja.
Ich finde sehr wohl sehr Apple-like eigentlich. Also ich glaube, das kann man schon, das fällt ja niemandem auf. Also das ist keine Änderung, die du siehst. Das ist auch im Fernseher keine Änderung, die du bemerkst. Das könnte man schon recht elegant machen.
Ja, ist
man könnte es auch übertrieben machen und die Uhrzeit einfach alle 10 Minuten am Bildschirm herumspringen lassen und komplett an einem anderen Ort auftauchen. Aber
dann ist kein Platz mehr für die Widgets.
Ja, die brauchst du in der Nacht wahrscheinlich eh nicht. Also ich glaube, das wäre tatsächlich so eine Übergangsvariante, die für die alte Display-Technologie zuerst eingeführt wird und sich dann von dem unterscheidet, was eventuell im Herbst tatsächlich dann mit neuer Display-Technologie kommen würde und erweitert werden würde.
Ja, wir bleiben gespannt. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das gerade wenn es ältere Geräte auch betreffen könnte, wenn auch nur in einer verkleinerten Version, ist das immer etwas, auf das sehr viel Augenmerk gelegt wird, weil es ohne Anschaffung einer neuen Hardware dann vielleicht mehrere Leute auch erreicht. Ja. Der nächste Abschnitt führt uns zum Thema der WWDC, der Worldwide Developer Conference. Das ist die jährliche Softwarevorstellung und Workshop, den Apple für Entwickler aufbereitet. Dieses Jahr haben wir die WWDC 2022 am 6. Juni. Um genau zu sein, geht sie von 6. bis 10. Juni. Aber das Event, wo wir neue macOS, neue iOS, neue iPadOS-Versionen in kurzen Zügen vorgestellt bekommen, ist am 6. Juni um 10 Uhr Pacific Time, das heißt bei uns wieder um 19 Uhr, so wie jedes Jahr. Dieses Event wird wie immer live gestreamt von Apple, das heißt auf www.apple.com/events oder in der Apple TV App kann man mitschauen. Ja, was erwartet uns? Also wir haben schon gesagt, macOS, iOS und iPadOS vorschauen. Wir haben
und tvOS.
Und tvOS natürlich, ja, und watchOS, um die Familien ganz zu nennen, ja. Wir haben in den letzten Folgen auch besprochen, dass das der Zeitpunkt sein wird, wo zumindest die erste Version der Entwickler-Betas freigegeben wird und meistens ungefähr einen Monat herum danach, 4 Wochen, sowas in der Art, wird die öffentliche Beta dann bereitgestellt, die dann immer grob eine Woche hinten nachhinkt oder eine Version hinten nachhinkt hinter der Entwickler-Beta. Es gibt jedes Jahr ein bisschen das Spiel zu diesen Apple-Events, dass ein Bild von Apple rausgegeben wird als Einladung. Dieses Jahr sehen wir 5 Gesichter in 5 Farben, die eine ja, Memoji, also Apple-Emoji-Form haben. Deutungen von diesem Bild. Was sagt ihr, Alex? Du hast schon ein paar Ideen gehabt.
Ja, also mich erinnert es an das Metaverse und ich könnte mir vorstellen, dass das Richtung VR geht.
Also VR ist natürlich ein Thema, das jetzt immer wieder in den Apple-Gerüchten drin war. Wir haben es eigentlich im Podcast noch nie behandelt. Es gibt das Gerücht schon lange, Apple arbeitet an einem paar VR-Gläsern. Ob das jetzt wirklich Virtual Reality, Augmented Reality, also AR oder VR ist, ich tippe eher in Augmented Reality Richtung, also das heißt, dass man quasi durch die Brillen die echte Umgebung noch sieht und dann, ja, ich will nicht sagen Extras, aber sozusagen eben Annotationen an manchen Stellen sieht oder halt Inhalte, aber es muss nicht stimmen, also das ist wirklich eins von diesen frei fliegenden Gerüchten, wo noch nicht sehr viel Konkretes da ist. Warum ist das für dich Virtual oder Augmented Reality Hinweis bei der WWDC?
Worauf basierend? Einfach die Aufmachung.
Okay. Die Apple-Farben, glaube ich, sind es nicht genau. Also, das, weil sie kommen drin vor, aber es ist nicht nur das. Also, das spielt es auch nicht. Also, für mich hat es wie immer bei Apple ein bisschen den Ansatz von Diversity, also in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Frisuren. Wir sind alle verschieden, aber kommen alle zu diesem einen uns vereinenden Event zusammen. So wie Apple das halt gerne macht. Also, gefällt mir persönlich auch ganz gut. Ist ein netter Ansatz. Kann sein. Clarence, Hannes, habt ihr Ideen?
Wie war die Headline nochmal? Ich hab's
gerade nicht. Swiftly approaching. Das heißt, ich sag gleich dazu, bitte, bitte nicht eine neue Swift-Iteration. Oder ja, vielleicht schon, aber ja, okay. Mal schauen, welcher Code dann bricht nachher. Ich lese da und die ganzen Entwickler, die sich jetzt schon aufregen drüber, was mit neuen Swift-Änderungen alles kommt. Also es wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein Swift-Fokus
ja, geben.
Also wird Swiftly approaching.
Es gibt auch die Gerüchte, dass überlegt wird Swift UI, dass das Richtung Open Source wandern soll.
Okay.
Weil ja, eben viele aus der Entwickler-Community auch sagen, an sich ein guter Ansatz, aber irgendwie trotzdem gar nicht so leicht zu implementieren und ja, gibt es eben die Gerüchte, dass es vielleicht Open Source wird. Ja, generell finde ich, ist die WWC eine spannende Veranstaltung, weil sie ja eigentlich als ursprüngliche Zielgruppe die Entwickler hatte, die bei Apple immer schon irgendwie ein sehr besonderes Verhältnis hatten, Entwickler zu Apple selber, weil eben auch die Hardware aus demselben Haus kommt. Und gleichzeitig ist aber auch Apple so ein Mainstream-Unternehmen mittlerweile, dass es natürlich auch eine sehr breite Audience außerhalb dieser Entwickler-Community hat. Und darum ist die WWDC eine spannende Veranstaltung, die irgendwie Themen für beide Welten bedient. Einerseits Mainstream, wo alle möglichen Features gezeigt werden, die natürlich der normale Endnutzer verstehen soll und irgendwie den Sinn drin erkennen soll. Gleichzeitig werden dann ein bisschen nischigere neue Features auch vorgestellt, wo eher ein Entwickler nur versteht, wie er seine eigene App irgendwie verbessern kann, indem er das Feature dann implementiert. Also ja, eigentlich interessant, weil alle anderen Apple-Veranstaltungen sind sehr klare End-User-Veranstaltungen.
Stimmt.
Und das ist ein bisschen so ein Hybrid eigentlich.
Was man sagen muss, ist, vor ein paar Jahren war es noch so, dass Apple zur WWDC auch eigentlich Macs immer vorgestellt hat, also verschiedene Apple-Computer auch vorgestellt hat. In den letzten Jahren ist Apple davon weggegangen, Hardware vorzustellen oder zumindest so vorzustellen, dass man es auch bestellen kann gleich, sondern eher so eine Vorschau auf Ende des Jahres gegeben hat ein bisschen.
Also wenn es nach mir geht, kommt ein neues MacBook Air.
Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, schon in jeder Folge kurz besprochen.
Ja, wenn du neue Hardware ansprichst.
Dann. Ja, ich weiß, du hast recht, ja. Ich glaube aber trotzdem, also es wird interessant sein zu sehen, ob Apple jetzt dem Kurs folgt, keine Hardware vorstellen zur WWDC. Es ist ein Software-Event, es geht um Software, Punkt. Oder ob sie da vielleicht doch in alte Muster fallen und vielleicht eben einen Mac vorstellen oder irgendetwas Neues auf der Hardware-Seite auch vorstellen. Das, glaube ich, können wir jetzt nicht beantworten, das ist etwas, was wir sehen werden am 6. Juni. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Also ich freue mich unglaublich auf die ersten Einblicke von iOS 16 und neuem macOS. Auch Achtung zur Info, alle, die sich das anschauen, viele Funktionen werden natürlich nicht gezeigt. Also viele davon sind hardwareabhängig, das heißt, sie zeigen dann auch nicht alles, was kommen wird. Ja? Also das aber nur so als Warnung dazu. Ja, Alex, Hannes, habt ihr noch etwas, Clemens, habt ihr noch etwas abschließend zur WWDC
zu sagen? Ja, nur kurz als Erinnerung, weil der Alex gemeint hat, das ist für ihn ein Anzeichen, die Einladung, dass irgendwas mit AR, VR kommen könnte. Ich habe mir jetzt angeschaut, die Einladung vom letzten Jahr. Da waren Gesichter zu sehen vor Laptops und in den Brillen, die diese Leute aufhatten, haben sich Icons gespiegelt und auch das wurde damals als eindeutiges Anzeichen gedeutet ganz gerne, dass Apple Glasses kommen. Also ich bin ein bisschen skeptisch vielleicht, ob man da so viel reininterpretieren kann.
Bist du skeptisch oder fehlt dir die Kreativität?
Du hast vermutlich recht.
Mir fehlt die Überzeugung, dass es soweit ist. Ich glaube, wir hätten einfach schon mehr Gerüchte. Ganz einfach. Also aufgrund der, wir haben viele Gerüchte, aber sie sind genug.
Ich kann es mir schon noch vorstellen. Ich weiß nur nicht, ob die Einladung.
Wir haben viele Gerüchte schon zum Thema AR, VR, aber sie sind weit weg von greifbar oder konkret. Also wir reden hier nicht auf Detailebene Features, sondern wir reden nur von es wird entweder günstig oder es wird entweder nicht günstig oder es wird noch ein paar Jahre dauern, aber wir arbeiten schon am nächsten. Also wirklich konkret, grifffest gibt es nichts noch aus dem Apple AR-VR-Bereich.
Muss es aber auch noch nicht unbedingt sein. Wenn es eine Vorankündigung ist mit ersten Details, wie es dann tatsächlich ausgestaltet ist.
Absolut, da gebe ich dir recht. Also es könnte eine Art Sneak Peek sein, hey, daran arbeiten wir, dahin wird die Reise gehen. Ist aber trotzdem bis auf den Mac Pro nicht wirklich etwas, was Apple sonst gerne macht. Also viel Einblick bekommen wir. Ja, okay, die Apple M1 Chip Transition wurde angekündigt. Das war aber, glaube ich, auch etwas so Großes. Also Intel zu verlassen, das hätten sie einfach auch nicht geheim halten können, einfach weil Intel da mit involviert ist und einfach andere Unternehmen dabei sind. Noch mehr als sonst. Das ist ja doch etwas, was wirklich eher nur aus ihrem eigenen Hause kommt. Also ich persönlich glaube einfach noch nicht, dass wir jetzt AR, VR etwas sehen werden. Also zumindest nicht in die Richtung Produkt.
Nicht Produkt, aber sicherlich neue Möglichkeiten allein auf iPhone und iPad zum Beispiel.
Das schon, aber das zeigen sie ja jedes Jahr. Also da gibt es jetzt mit LiDAR-Sensor und allem, das machen sie ja jedes Jahr. Ja,
da ist halt die große Frage, was gerade im AR-Bereich, wo ja genauso ein iPhone mit seiner Kamera mehr oder weniger einspringen kann, was da irgendwie jetzt an großen Neuerungen kommt, die trotzdem dann schon, wie wir es vorher auch beim Always-On-Modus besprochen haben, vielleicht irgendwie die Lite-Variante als App weiterhin im iPhone gelöst werden und die wirkliche Umsetzung dann halt viel mehr Sinn nochmal macht, wenn ich eine eigene Hardware dafür habe.
Macht Sinn, ja. Was vielleicht auch noch angemerkt werden könnte, Google hat vor kurzem auch Entwicklermesse gehabt und ein Konzept vorgestellt für AR-Glasses, die es beispielsweise demonstriert haben mit Live-Übersetzung, wo gesprochene Unterhaltungen live übersetzt wurden und untertitelt wurden in einer anderen Sprache, was, finde ich, ein sehr eindrucksvolles Demo-Konzept war und eines der ersten, die in meinen Augen tatsächlich einen Mehrwert hatten, weil viele bisherige Konzepte ja oft einfach nur dasselbe auf einem anderen Display sind. Und das war tatsächlich eines der ersten und wenigen Dinge, die in meinen Augen tatsächlich eine relativ einzigartige Möglichkeit sind, solche Geräte einzusetzen.
Gebe ich dir recht, ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Einsatzbereich, ja.
Und da, glaube ich, gibt es dann durchaus auch noch Potenzial, dass man auf einem iPhone, wie der Clemens jetzt gemeint hat, vielleicht nicht ideal abbilden kann.
Mhm. Stimmt, ja. Stimmt. Ich meine, es ist auch gleichzeitig das Ganze, also die Brillen, wenn sie Augmented Reality werden, sind sie für mich zum Beispiel auch eine Ablösung für die Apple Watch. Komplett fast.
Ja, das glaube ich eben gar nicht so sehr. Man kommt immer auf den Einsatzzweck drauf an, aber.
Ja, aber solche Sachen wie Notifications und so weiter und so, das brauche ich halt dann. Ich meine, Biometrie und solche Sachen, also Puls und so weiter, ja, sehe ich alles ein. Da ist noch immer ein Bedarf da. Aber jetzt Notifications oder Uhrzeiten und so weiter, ich meine, das wird auch alles so, wenn ich sie immer anhabe, die Brillen sowieso immer sehe.
Aber ich will nicht, wenn ich die Brille aufhabe beispielsweise, also Uhrzeit lasse ich mir noch einreden, aber ich glaube, wenn jede Notification bei dir im Blickfeld aufpoppt, dann wirst du dessen, glaube ich, sehr bald müde. Das ist auch nochmal ein Unterschied zur Uhr, wo du selbst...
Du wählst sie zu heben sozusagen oder nicht.
Genau. Ja. Mhm. Das sind doch nochmal ganz unterschiedliche Zugänge.
Also ich nehme an, wie immer bei Apple wird sie das einstellbar werden, so dass ich das so einstellen kann, wie ich das gerne hätte. Aber ja, gebe dir schon recht. Also vielleicht nicht alles gleich inversiv ins Gesicht bekommen. Ja. Aber gut, ja, für die WWDC, wir werden sehen, ob das irgendeine AR-VR Anspielung war oder nicht. Und es wird auf jeden Fall von uns sehr zeitnah die Juni-Folge dann geben, wo wir die WWDC auch nachbesprechen werden, in welcher Form auch immer, wenn es dann soweit ist. Ich danke alle fürs Zuhören und euch auch, dass ihr da wart. Und ja, wir hören uns nächsten Monat wieder.